Es gibt manche, die sagen, die ficken sogar ihre Feinde an mit diesem klebrigen Mistel oder klebrigen Bärenkot. Und das sorgt sogar dafür, dass die halt die Feinde in die Flucht schlagen oder so teilweise sogar bei denen sowas zusammenklebt und die so ein bisschen.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallo und herzlich willkommen bei Reingezwitschert. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zu uns gefunden habt. Heute im Studio, wir sind wieder im Studio, mir gegenüber sitzt Fabian.
Der aber noch beschäftigt ist und hier im NABU-Vogelbuch rumkramt.
Ja, der bereitet sich immer noch vor.
Ich freue mich auf die Folge, Martin. Jetzt bin ich bereit, habe hier meine Schuhe ausgezogen. Martin ist hier auch sehr entspannt. Also es kann
ich
losgehen.
Mach's gleich.
Macht's euch auch da zu Hause gemütlich oder unterwegs oder wo ihr seid. Achtet auf die Straßen, wenn ihr draußen seid. So, Martin.
Ja, Folge 46.
46. Ah ja, mein Moment, Vogelfakt.
Wir
sind gespannt. Da habe ich natürlich wieder was mitgebracht.
Natürlich.
Ich will versuchen, immer mal was anderes. Okay, 46. So viele Stunden liegen zwischen dem 5. und dem 7. Ei des Höckerschwans. Das sind gute Eltern. Mit bis zu 150 Tagen, also ein halbes Jahr, brauchen die Schwanenküken, bis sie flügge werden. Also eine ganz, ganz, ganz lange Zeit, wo die noch versorgt werden von den Eltern.
Also ich schüttle gerade den Kopf, weil ich mich immer frage, wie du diese Fakten rausfindest.
Achso, Moment. Ich habe gesagt, so viele Stunden liegen zwischen dem 5., also zwischen den einzelnen Eiern und sie legen insgesamt 5 bis 7. Nicht
okay,
zwischen dem 5. bis zum 7.
So. Das wäre schon sehr speziell gewesen.
Das wäre sehr speziell. Ja, und damit leiten wir ein in unsere Folge. Letztes Mal haben wir ja eine Lebensraumfolge gemacht und ich hatte ja da schon erwähnt, es gibt eine Umfrage, haben wir gemacht mit euch und ihr habt euch auch von allen Sachen am meisten mehr Vogelstimmen gewünscht. Und wir lieben es auch mit den Vogelstimmen, deswegen gibt es jetzt hier wieder eine Vogelstimmenfolge.
Und man kann sie auch nicht oft genug hören zum Lernen. Ne? Und jetzt ist die passende Zeit. Bevor wir aber damit anfangen, wie immer eine Zuhörendenfrage, die kommt heute von Helga und hat uns per Mail erreicht im Januar zum Thema Nester lassen. Also Helga fragt oder sagt erst einmal, vielen Dank für euren tollen Podcast, auch wenn er mir als Bayern manchmal etwas zu nordlastig ist.
Den Schuh müssen wir uns anziehen.
Ja, das den Schuh müssen wir uns anziehen.
Sagen wir mal hier Nordsee, da Nordsee. Ne? Alpen sind aber auch echt toll. Wir machen auch mal wieder eine Bergfolge.
Ja, aber das liegt natürlich auch daran, dass wir eben hauptsächlich im norddeutschen Tiefland hier ansässig sind und entsprechend dann auch dort viel sehen. Aber vielleicht kann man auch den LBV, unseren Partnerverband, hier an der Stelle mal nennen mit seinem Podcast Ausgeflogen.
Also LBV, meldet euch mal bei uns. Machen wir mal zusammen was.
Also jetzt zur Frage. Helga schreibt, meine Frage. Mir ist klar, dass ich meine Meisen- und Starrennistkästen im Winter ausräume. Ausnahme Mauersegler-Nistkästen, die sollte man lassen. Und was mache ich mit Vogelnestern aus dem Vorjahr? Meine Hausrotschwänze haben letztes Jahr unter einem großen, umgedrehten Blumentopf, der auf einem Brett etwas übersteht und damit von unten zu erreichen war, genistet. Soll ich das Nest lassen? Wird es dieses Jahr wieder benutzt oder baut der Hausrotschwanz sowieso jedes Jahr ein neues Nest?
Okay, eine sehr spezielle Frage. Ich fange mal allgemein an. Also allgemein ist die beste Zeit, um Nistkästen zu reinigen, so im September. Da sind die Brutvögel durch und es ist noch die Zeit vor, bevor es kalt wird, bevor sich sowas wie Vögel mal für ein Winterquartier oder auch Säugetiere einnisten. Ansonsten ist die zweite mögliche Zeit so der Spätwinter. Also Ende Februar jetzt ist so, oder Anfang März, ist gerade noch so drin, aber eher ein bisschen spät. Also Spätwinter ist auch noch eine Zeit. Und gerne anklopfen. Ne? Denk dran, haben wir schon mal erzählt, dass gucken, ob jemand zu Hause ist.
Knock, knock.
Das gilt natürlich nicht für Nester, die in der Natur sind. Also sowohl in Gebüschen oder in Bäumen als auch am Haus, in Anführungsstrichen natürliche Nester, die werden gelassen. Das ist theoretisch gesetzlich sogar eine Straftat, diese zu entfernen. Das gilt natürlich auch für Schwalbennester und sowas. Wenn das jetzt in deinem speziellen Fall ein Blumentopf an einem Dachbalken ist, dann ist das ja im Speziellen so eher wie ein Nistkasten. Also Hausrotschwänze sind Halbhöhlenbrüter und die Weibchen bauen auch jedes Jahr eigentlich ein Nest oder bessern das aus. Das heißt, ich glaube, ich würde reingucken, ob das extrem voll ist mit Nistmaterial. Dann würde ich schon rausnehmen, weil es auch für Parasiten eben so eine Brutstätte ist, wo die gut überwintern oder überwintert haben. Aber sonst würde ich es lassen, wenn da wenig Zeug drin ist. Und Mauerseglerkasten, genau, die braucht man meistens nicht so oft reinigen, da kommt man auch schlecht dran. Aber wenn man drankommt, kann man die trotzdem schon ein bisschen reinigen. Die tragen aber gar nicht viel Nistmaterial ein. Und nochmal checken, ob das Ding sicher hängt. Hm. Ja, so, das war jetzt Nistkasten-Know-how zusammengefasst. Wir haben natürlich auch eine eigene Nistkastenfolge für alle, die neu dabei sind heute. Da könnt ihr auch gerne alle nochmal reinhören.
Die Vogelnews.
Und Martin, da übergebe ich das Zepter an dich, weil du hast hier was mitgebracht. haarige Angelegenheit, lese ich hier nur.
Mhm. Ja, es ist ein bisschen passend auch zur zuhörenden Frage von Helga. Es geht um Flohmittel, die Vogelnachwuchs killen. Und zwar hat eine britische Studie, die jetzt im Januar 2025 rauskam, Nester untersucht, nämlich von der Blau- und der Kohlmeise. Und sie haben auf chemische Bestandteile von Floh- und Zeckenmitteln untersucht. Vielleicht ganz kurz vorweg, also sie haben über 200 Nester, 237 Nester, um genau zu sein, in die Untersuchung mit reingenommen und sie haben in allen Nestern chemische Rückstände von Floh- und Zeckenmitteln nachweisen können. Man fragt sich jetzt vielleicht, wie kommen die eigentlich ins Nest? Ihr wisst vielleicht, gerade vielleicht die Tierbesitzerinnen unter euch, dass Meisen gerne Haare oder Tierhaare in ihre Nester eintragen, so als Auskleidung, damit es schön weich ist. Also das meiste besteht ja aus Moos. Und Tierhaare sind sehr beliebt. Und ja, die haben also 15 verschiedene Mittel in die Untersuchung mit aufgenommen. Und durchschnittlich 6 chemische Substanzen konnten sie in den Nestern nachweisen. Das finde ich ganz schön gravierend. Eine Sache ist vielleicht seid ihr ja Hunde- oder Katzenbesitzer, und vielleicht benutzt ihr auch Flohmittel. Ein Mittel ist nämlich Fipronil. Das hat man in allen Nestern nachweisen können. Und das ist ein Mittel, was zum Beispiel in Großbritannien, woher die Studie stammt, und in der EU nicht mehr zugelassen ist. In der Landwirtschaft, aber immer noch als Medikament. Und so ist das bei vielen dieser Mittel. Sie sind eigentlich gar nicht mehr zugelassen für den großen Einsatz, aber eben noch im häuslichen und privaten Gebrauch.
Oh Mann, da gibt es so viele Gefahren und Tücken für unsere Vogelwelt. Und dann kommt sowas dazu. Also Flohmittel oder Mittel, womit wir unsere Hunde und Katzen behandeln, die dann durch die Haare in den Nestern landen. Mhm.
Und es ist auch interessant, übrigens, man wundert sich vielleicht, wie kann das sein, dass so viele Nester oder alle Nester kontaminiert sind. Oft ist es auch so, dass diese Floh- und Zeckenmittel präventiv eingesetzt werden, selbst wenn die Tiere gar keine Flöhe oder Zecken haben. Und die sind auch sehr persistent, also die bleiben sehr lange an diesen Haaren haften und sind entsprechend dann auch in den Nestern dann wieder zu finden. Ja, und was kann man daraus schlussfolgern? Ich glaube, da muss man wirklich gucken, dass man solche Mittel stärker reguliert. Denn ein wichtiger Fakt, den habe ich hier noch unterschlagen, ist nämlich, sie konnten auch eine Korrelation herstellen zu der Anzahl toter Küken im Nest und tauber Eier. Also je höher die Belastung mit chemischen Mitteln war, desto höher war auch der Anteil von toten Küken und tauben Eiern im Nest.
Also nicht geschlüpfte Eier.
Genau, also taub im Sinne von vielleicht unbefruchtet.
Haben wir Taube und
ja, richtig, genau. Also
oh Mann, oh nein, ja. Ach, es kommt immer wieder was Neues.
Ja, ja, also man muss an allen Ecken und Enden aufpassen.
Ich finde, du hast es gut gesagt, es sollte man regulieren und auf jeden Fall reduzieren, alle zu Hause da draußen.
Ja, du hast uns auch noch was mitgebracht, ja. Fabian. Und ich lese Ökosystemkollaps, oh je, erst die Geier, dann die Menschen.
Ja, eine News, die zu einer Studie von 2024 gehört aus Chicago. Da ist die Studie veröffentlicht worden, aber abgespielt hat sich das Ganze in Indien und ich fand es doch irgendwie so beeindruckend, dass ich es noch mit reinnehmen wollte. Und zwar, wenn man etwas weiter ausholt. In Indien kreisten Millionen von Geier am Himmel, die sehr zuverlässig das Ganze aß. Also sowohl das, was natürlich entstanden ist, aber auch das Ganze aus der menschlichen Haltung von Vieh. Und dann hat sich so ab der 90er Jahren hat sich Diclofenac als Schmerzmittel und Behandlungsmedikament bei Rindern da eingeführt. Und das hatte wirklich schlimme Konsequenzen. Das führte dazu, dass die Vögel beim Fressen dann von den Kadavern von Tieren, die vorher dieses Diclofenac eben damit behandelt worden sind, Nierenversagen bekommen haben. Also auch andere Greifvögel, auch Adler zum Beispiel. Aber es sind unzählige Geier. Also von Millionen sind die Bestände wirklich eingebrochen auf wenige Tausend. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Und dieses ganze Ökosystem ist damit zusammengebrochen. Und es endete sogar damit, dass Menschen deswegen gestorben sind, weil als indirekter Weg sich dadurch viel mehr Ratten und Hunde beispielsweise vermehrt haben, die dann das Aas gefressen haben und die ganz viele Krankheiten übertragen haben. Wo Geier sehr, ich sag mal, sehr relativ rein sind, auch eine krasse Magensäure haben, die das eigentlich alles ziemlich sauber zersetzen, ist es durch Hunde und Ratten zu ganz vielen, zum Beispiel viel mehr Tollwutfällen gekommen. Und es hat allein zwischen 2000 und 2005 circa 500.000 Menschen das Leben gekostet.
Wahnsinn.
Dass es diese Geier nicht mehr gab.
Ich will an der Stelle nochmal betonen, Diclofenac ist eine Substanz, die wir auch alle mehr oder weniger tagtäglich nutzen, in Schmerzsalben zum Beispiel. Also nur um eine zu nennen, Voltaren enthält auch Diclofenac. Also etwas, was sehr breit auch angewendet wird.
Ja, also es zeigt sich auch, ich sag mal nur ein kleiner Eingriff ins Ökosystem, kann manchmal wirklich krasse Konsequenzen haben. Und wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, guckt wie immer in unsere Shownotes.
Thema der Woche.
Und damit steigen wir ein in unser Hauptthema, in die Vogelstimmen. Martin, ich freue mich richtig, gut zu sagen, wie immer bei jeder Folge, aber bei Vogelstimmen, finde ich, ist das immer so, richtig, richtig schön.
Ja.
Hast du noch auf dem Schirm, wie viele Vogelstimmen-Folgen wir bisher gemacht haben?
Boah, nee, also ich weiß, wir hatten ja überlegt, ob wir das irgendwie Vogelstimmen 3.0 nennen. Also wir haben mindestens 3 gemacht, aber wir haben ja auch immer Vogelstimmen irgendwie so kryptisch noch mit drin.
Ja, das sowieso. Wir haben insgesamt bisher 4 Vogelstimmen-Folgen.
Ah ja, okay.
Und wir werden heute so ein bisschen previously und reingezwitschert, also ein bisschen, was bisher geschah. Und uns so nochmal kurz zusammenfassend durch die Folgen schleiden lassen. Und da freue ich mich sehr drauf. Und da steigen wir gleich zusammen ein.
Jetzt kommt Werbung.
Herr Martin, wie viel weißt du eigentlich vom Gärtnern?
Doch ein bisschen.
Ich auch ein bisschen, aber ich muss sagen, wir sagen ja immer naturnaher Garten hier, naturnaher Garten da. Aber was ist das eigentlich und wie kann ich meinen Garten möglichst umweltfreundlich gestalten und pflegen? Und hier, liebe Podcast-Fans, aufgepasst.
Denn es gibt nämlich den Podcast Einfach natürlich Gärtnern von der Firma Neudorf. Und der ist für Menschen mit einem Garten und zwar denjenigen, die keinen grünen Daumen haben oder denken, sie hätten keinen, aber trotzdem gerne gärtnern wollen. Und der Podcast hilft bei Themen wie zum Beispiel den Fragen, wie wird aus einem Rasen ein Gemüsebeet? Wie gärtnere ich im Hochbeet? Was kann ich tun für mehr Tiere im Garten? Ja, und die ganzen Inhalte werden so besprochen, dass auch Neulinge etwas damit anfangen können. Und ja, die Basics stehen auch im Fokus. Also es geht darum, wie verbessere ich meine Böden oder was ist eine Mischkultur?
Dabei geht es nicht ständig um Neudorf-Produkte, sondern ums Gärtnern. Die Hosts sind Gartenneuling Katharina und Sabine als leidenschaftliche Gärtnerin. Und wir können das bezeugen, die beiden sind wirklich sehr sympathisch und lachen gern. Also hört mal rein in den Podcast Einfach natürlich Gärtnern.
Ende der Werbung.
Und damit kommen wir zu unserem Previously und reingezwitschert, was bisher geschah, reingezwitschert, Vogelstimmen-Quiz. Sehr griffiger Name. Und wir fangen an. Folge Nummer 1 war nämlich unsere allererste Folge, Martin. Das war Vogelgesang piept's bei euch. Und da ging es so ein bisschen darum, wie steige ich ein, welche Stimmen sind jetzt im Frühling zu hören. Und da spielen wir euch doch glatt mal eine schöne, meine Lieblingsstimme davon vor.
Ja, ich glaube, das geht eigentlich allen so. Ja,
du warst natürlich meine Lieblingsstimme. Ja, dieser schöne Gesang, für mich ist das der Frühling, der Amsel. Oder wir hatten auch ein kleines Taubenkaraoke in der ersten Folge.
Gerne mitzählen. 1, 2, 3, 4, 5.
Genau. 5-mal war es nämlich die Ringeltaube. Und bei 3-mal dieses Du-Du-Du, Du-Du-Du. Auch der Merkspruch. Hör gut zu, gut ruhen, war bei Ringeltaube. Und du Kuh, du, das ist jetzt die Türkentaube. Du Kuh, du. Ja, und apropos Merksprüche. Das war unsere Folge Nummer 6, Vogelgesang Spezial. Bird Voice of Germany. Und da haben wir euch Merksprüche gegeben, wie zum Beispiel It's nice to meet you. Weißt du noch, Martin, welcher das war?
Warte, der Kamingimpel.
Richtig, genau, der Kamingimpel. Wir spielen ihn einmal ab. Das hört sich so ein bisschen an wie It's nice to meet you.
Eine Art, die ihr wahrscheinlich nicht so häufig sehen werdet. Die kommt vor allem in Ostdeutschland vor.
Und sie hat das Cover des Nabu-Vogelbuchs.
Aber nichtsdestotrotz einfach einzuprägen.
Und wir hatten, das fand ich auch unglaublich spaßig, wir hatten die Imitation von Eule nachgemacht, die Rohrdummel mit der leeren Flasche. Die Münze, die Auspendete mit Waldbaumläufer, mit Waldlaubsänger und auch diesen Vertreter hier.
Ja, das ist wieder ein Trimmeraufsatz, den Fabian da in der Hand hält. Genau, das ist eine Rallenart, die gerne in naturnahen Wiesen anzutreffen ist, wenn sie denn dort vorkommt. Und das ist?
Das ist der Wachtelkönig. Auf Latein Crex Crex, auch sehr gut sein Gesang abbildet. Und ich spiele ihn mal ab. Mehr oder weniger. So, Folge Nummer 23 war Vogelstimmen Piepshow 3.0. Da haben wir häufig übersehene und überhörte Vögel, die durchaus, wie gesagt, häufig sind, wie zum Beispiel der Buchfink, aber die man halt erstmal wahrnehmen muss. Buchfink, der hört sich so an. Könnt ihr wahrscheinlich jetzt auch schon hören.
Nicht nur in Buchenwäldern, sondern auch in Parks und Gärten anzutreffen.
Dann kamen wir zur Folge 35. Da haben wir sehr viel gelacht, Martin. So ein bisschen hier auch ein kleiner Rückblick. Das war flatternde Frequenzen, kuriose Vogelstimmen und flatternde Frequenzen. Das klingt irgendwie Flatulenzen. Was haben wir uns eigentlich dabei bei dem Titel gedacht? Na gut, griffig. Egal. Also, lustige Vogellaute aus der ganzen Welt. Zum Beispiel der Schmalschwanz-Paradieshopf-Gesang. Also Martin und ich hatten uns da verschiedene mitgebracht. Ich habe einfach mal einen jetzt dabei. Der hörte sich nämlich so ein bisschen an wie so ein Maschinengewehr. Und das war wirklich eine schöne Folge.
Ne, eine Art, die ihr wahrscheinlich jetzt nicht hören werdet in eurer Umgebung. Aber natürlich darf auch nicht fehlen, die reingezwitschert Ultras unter euch werden den schon zur Genüge kennen, hoffentlich.
Ja, reingezwitschert Ultras lieben diesen Vogel. Nämlich diesen, der sich eigentlich durch ganz viele Folgen gezogen hat.
Ne? Singt seinen Namen der Zilpzalp.
Kommt jetzt als Kurzschreckenzieher so Anfang März zurück. Und hört doch mal auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg einfach draußen, Fenster auf und guckt mal, ob ihr den Zilpzalp hört und dabei an reingezwitschert denkt.
Ja, und ähnlich dem Zilpzalp haben wir noch eine andere Vogelart, die Kurzstreckenzieherin ist und jetzt sogar einige verbringen auch den Winter bei uns. Die sind aber relativ unscheinbar und der deutsche und der wissenschaftliche Name, die nehmen Bezug auf die Stimme, auf den schönen Gesang dieses Vogels. Die Gattung ist Turdus. Vielleicht habt ihr schon eine Ahnung, in welche Richtung das geht. Und der Artname ist Philomelos, was ja so viel bedeutet wie Freund des Liedes. Und dazu wird euch Fabian jetzt mal was aus dem NABU-Vogelbuch vorlesen.
Das ist ein bisschen Bird of the Day-Feeling jetzt schon.
Ja.
Also Freund des Liedes, das ist die Übersetzung ihres wissenschaftlichen Artnamens Philomelos. Auch ihr deutscher Name, Singdrossel, deutet auf den hübschen Gesang hin. In ihrer Wiederholungsstrophe findet sich auch die Tonfolge aus Mozart 40. Sinfonie wieder. Bis zu 70 verschiedene Motive konnte man der Singdrossel bereits nachweisen. Auch Imitationen anderer Vögel baut sie in ihren Gesang ein. Also ich spiele den Gesang mal ab und wir wollen euch ja so ein bisschen hier, das ist ja auch ein Vogelstimmenkurs. Also ich finde, es ist immer ein Motiv, das ganz verschieden sein kann, aber sehr klar, sehr melodisch vorgetragen, 2 bis 5 Mal wiederholt und dann kommt das nächste.
Mhm.
Und das könnt ihr jetzt gerade hier Anfang März auch gut hören. Also, ich spiele es ab, ihr achtet drauf.
Also es ist auch eine Art, die sich mir recht schnell eingeprägt hat, eben weil sie diese Wiederholung der Strophen hat und das doch ziemlich einmalig ist.
Und auch als Beobachtungstipp, schaut jetzt mal, wenn ihr den Gesang hört, so auf, ich sag mal so halb hohe Bäume obendrauf oder Gebüsche, da sitzen die dann ganz gerne und tragen dieses Lied vor. Und weil ich hier gerade das Vogelbuch schon offen habe, lese ich doch nochmal ein Kapitel vor, nämlich die Drosselschmiede. Neben Würmern und Insekten sind vor allem im Sommer Gehäusestecken ein wichtiger Bestandteil des Singdrossels Ernährungsplan. Die Schnecken werden an der Öffnung festgehalten und mit einem seitlichen Kopfhieb auf einem Stein zertrümmert. Oft hat die Singdrossel dafür ihren festen Platz. Man bezeichnet ihn als Drosselschmiede.
Mhm.
Also die nehmen so eine Schnecke und hauen die dann auf diesem Stein kaputt. Und manchmal findet man ihren ausgewählten Stein und da liegen dann ganz viele so Trümmerreste von Gehäuseschnecken. Und lustigerweise neulich habe ich mal den Film Hobbit 1 geguckt.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Am Ende sieht man nämlich eine Drossel, die auf so einen Stein haut. Und dann, ich glaube, nicht davon wird Smaug wach, sondern da, wie auch immer, also man sieht auf jeden Fall am Ende des Films eine Drossel, die genau diese Drosselschmiede praktiziert.
Mhm. Ja, und die Singdrossel ist ja anders als die Amsel zum Beispiel nicht dunkel gefärbt, sondern eher hell und beige, in Beige-Tönen. Und auffällig sind die Punkte auf der Brust und auf dem Bauch. Ne? Und es gibt eine Art bei uns, die sieht der Singdrossel ähnlich, aber bei genauerer Betrachtung und auch der Gesang ist dann doch unterschiedlich. Und das ist die Misteldrossel.
Richtig. Und ich würde sagen, bevor wir viel reden, werde ich sie mal abspielen.
Klingt ja doch ähnlich der Amsel. Hast du einen Tipp, wie man die Misteldrossel von der Amsel unterscheiden kann?
Also ich finde, ich finde es auch, dass sie sehr amselig ist. Sehr amselig. Aber so ein bisschen wehmütiger und ein bisschen, bisschen schneller teilweise auch. Also, und während die Mistedrosse eher in Wäldern oder offenen, vielleicht naturnahen Parks singt, ist die Amsel auch in der Stadt zu hören und so. Ist jetzt nicht das beste Merkmal, aber auch so ein bisschen Lebensraumunterschiede. Und was ich vor allem bei der Misteldrossel im Kopf habe, ist der Ruf. Die haben so einen Alarmruf, habe ich auch mal mitgebracht. Mhm. So ein richtig, richtiges Keckern.
Mhm. Das klingt fast schon mechanisch, ja.
Ja, das ist so ganz typisch. Man guckt so auf irgendeinen Baum, wo auch Mistelbeeren sind und dann sieht man die so wegfliegen und hört diesen Sound.
Also der Name kommt auch nicht von ungefähr.
Der Name ist Programm. Genau, der kommt nicht von ungefähr. Und ach komm, Martin, da lese ich doch nochmal hier. Ich habe das Vogelbuch gerade offen. Heute bin ich in Lesestimmung. Also, Mistelbeeren. Die gefleckten Drosseln machen ihrem Namen alle Ehre. Gerne fressen sie die Beeren der parasitären Misteln. Mit dem Ausscheiden der klebrigen Samen über den Kot tragen sie maßgeblich zur Ausbreitung der Pflanze bei. Misteldrosseln verteidigen ihre Nahrungsbäume offensiv gegenüber Artgenossen und anderen hungrigen Vögeln. Zur jungen Aufzucht stehen Würmer, Schnecken und Insekten ganz oben auf dem Speiseplan. Es gibt sogar die, aber das habe ich nicht bestätigt, das wollte ich eigentlich auch gerne ins Buch schreiben. Es gibt manche, die sagen, die kacken sogar ihre Feinde an mit diesem klebrigen Mistel- oder klebrigen Bärenkot. Und das sorgt sogar dafür, dass die halt die Feinde in die Flucht schlagen oder so teilweise sogar bei denen sowas zusammenklebt und die so ein bisschen.
Na, man kennt ja ein ähnliches Verhalten von den Wacholderdrosseln, wenn die ihre Reviere oder ihre Brut verteidigen wollen. In Skandinavien zum Beispiel wurde ich auch schon mal angekackt im Flug.
Lustig, gefällt mir.
Ja.
Wir haben noch zwei Arten mitgebracht, die sich optisch ziemlich ähnlich sind. Und das sind zwei kleine Creeper, so heißen sie auf Englisch. Tree Creeper. Und auf Spanisch heißen sie Trepatronco, also so den Baum, den Stamm.
Hochkrabbelnd.
Ja. Also auch sehr schön, das sind die Baumläufer, der Garten- und der Waldbaumläufer. Zwei Arten gibt es bei uns, die sich wirklich sehr, sehr ähnlich sehen. Aber der Gesang ist durchaus unterschiedlich. Und wir fangen mal mit dem häufigeren der beiden an. Das ist der Gartenbaumläufer. Der ist zumindest überall, wo Parks sind oder auch Gärten, wie der Name schon sagt, eher der häufige Vogel, während der Waldbaumläufer so ein bisschen mehr Richtung Wald und auch leichtes Mittelgebirge gehen kann. Wir fangen mal an mit dem Gesang vom Gartenbaumläufer.
Finde ich persönlich auch sehr einprägsam.
Ja, höre ich, die Stimme ist so auffällig.
Es ist so holprig am Anfang und endet dann in so einem Gezwitscher, was so leicht hochgeht.
Ja, ja, und es ist so eine, ich weiß nicht, so eine Zweistimmigkeit. Ich finde die Stimme ganz speziell.
Also wenn man die erstmal gelernt hat, dann hört man die auch. Also ich in Berlin höre die fast überall immer, auch an großen Straßenbäumen in Alleen. Beim Waldbaumläufer sieht es da bei mir anders aus. Also da habe ich immer Schwierigkeiten, den zu erkennen, weil ich den wahrscheinlich auch selten höre.
Der klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus Blaumeise und Fietis, finde ich. Also wir hören da mal rein, es ist so abfallend und endet mit so einem Schnörkel.
Also man erkennt schon deutlich einen Unterschied zum Gartenbaumläufer. Aber ja, die Schwierigkeit ist hier wahrscheinlich, ihn von anderen Vögeln zu unterscheiden. Ne?
Ja, optisch wirklich sehr ähnlich. Also gibt es da kleine Merkmale, wie die Hinterzieher ist beim Waldbaumläufer ein Stück länger, das muss ich auch kurz nachdenken, als beim Gartenbaumläufer. Dann der Schnabel ist bei dem Gartenbaumläufer ein kleines Stück länger. Waldbaumläufer sind so ein bisschen weißlicher und dann gibt es noch so kleine super feine Gefiedermerkmale im Flügel vor allem. Und es gibt eine Studie aus den Pyrenäen, die ich dazu sehr bezeichnend finde, wo mehr oder weniger rauskam, dass sogar die Vögel selbst Probleme haben, ihre Zwillingsart zu unterscheiden.
Ja, weil sie auch gegenseitig oder jeweils die Stimme des anderen imitieren auch, ne, zum Teil.
Ja, gerade der Ruf, der wird auch mal imitiert. Das ist dann schon tricky. Ja, sehr spannendes Duo, finde ich. Einen habe ich noch, den ich gerade, finde ich, jetzt zu der Jahreszeit auch echt toll finde. Das ist so mein Februar, also eigentlich auch mein Wintervogel, aber auch so ein bisschen Februarvogel, weil der dann anfängt zu singen und bis jetzt hier Anfang März auch zu hören ist. Und das ist der große Nussknacker quasi.
Ja, der Kernbeißer.
Wirklich ein toller Vogel mit einem tollen Gefieder, auch so dachziegeartigen Federn, ist wirklich schön. Und der hat richtig Power im Schnabel. Und dazu lese ich euch nochmal was aus dem Vogelbuch vor. Nussknacker. Kernbeißer machen ihrem Namen alle Ehre. Mit ihrem massiven Schnabel können sie sogar die Kerne von Kirschen, Pflaumen oder Oliven im Süden aufbrechen. Dabei bauen sie einen enormen Druck auf, der deutlich stärker ist als die menschliche Beißkraft. Sie entspricht etwa einem Gewicht von 50 Kilogramm und das bei einem Vogel von maximal 75 Gramm Gewicht.
Ist schon faszinierend. Und man muss auch bedenken, der Schnabel ist vor allem auch so groß, weil ja die Muskeln, die Kiefermuskeln entsprechend stark sein müssen und die natürlich auch entsprechend starke Gegenspieler haben. Also
starken in Form, Hebel, ne?
Genau, des Schnabels dann.
Und beim Kernbeißer, beim Gesang oder beim Ruf, also der Ruf ist so ein ganz klares und Pix, Pix.
Mhm,
und der Gesang ist quasi
deutlich.
Auch dieses Pix und dann so ein schiefer Ton dazwischen. Ich spiele ihn mal ab.
Mhm.
Oft oben, also in Wäldern und dann oft, also manchmal in Parks und dann oft in, oben in den Bäumen. Aber wenn man den Sound hört, ist das gut. Also wenn du Pix hörst und dann schaut man irgendwo oben in die Bäume, sieht große Vögel. Auch wenn sie mal über einen fliegen, vergleichsweise kurzer Schwanz, massiver Vogel und dann so, man kann wie durch die Flügel durchgucken. Das ist wie so ein Fenster, weil die so ein weißes Flügelfenster haben. Dann habt ihr einen Kernbeißer gesehen. Natürlich schöner, wenn er sich schön für euch bereitstellt mit seinem tollen Gefieder.
Ja, also nutzt die Zeit gerade, wo noch nicht ganz so viele Vogelarten singen. Geht raus und beobachtet am besten auch. Für mich hat sich das immer bewährt, wenn ich den Vogel auch gesehen habe, der dort singt. Das hat sich einfach besser eingeprägt. Und ja, Stimmen sind am Anfang erstmal ein bisschen knifflig. Lasst euch davon nicht unterkriegen. Fangt Stück für Stück an und dann wird das peu à peu zu immer mehr.
Schöner hätte ich es nicht sagen können. Also, Tipp zum Lernen natürlich, sucht euch jemanden, der das vielleicht schon kann und der euch mit rausnimmt. Ich finde, das ist immer das Beste. Aber es gibt auch wirklich, wirklich tolle Apps, wie die Nabu Vogelwelt App, die auch sowohl die Stimmen drin hat, als auch im Erweiterungspakete kann man das aufnehmen, direkt bestimmen lassen. Genauso mit Merlin Bird ID oder BirdNet. Also das könnt ihr mitnehmen. Oder wie gesagt, ich bin immer Fan vom Mentor, Mentorin, so habe ich es auch gelernt. Guckt mal bei euren Nabu-Gruppen vor Ort, ob ihr da wen findet, der euch mitnimmt oder ob es Vogelstimmen-Exkursionen gibt. Oder haltet euch auf dem Laufenden, wann es die nächste reingezwitschert Vogel-Exkursion gibt. Das wird auch bald kommen.
Und vielleicht ein kleiner Tipp noch. Es gibt eine App, Birdle heißt die. Die liebe ich total. Da kriegt man jeden Tag einen Vogel als Rätsel mit Gesang, mit einem verschwommenen Bild. Und da könnt ihr auch ziemlich spielerisch Vogelstimmen lernen.
Nabu-Gezwitscher.
Ja, in eigener Sache möchten wir heute auf den Lebensraumtyp Mangrove aufmerksam machen. Das ist nicht unbedingt ein deutsches Thema, aber ein extrem wichtiges. Das ist eine ganze Pflanzengemeinschaft, wo über 80 Arten von Bäumen und Sträuchern vorkommen. Und die Mangroven beherbergen unfassbar viele Vogelarten, aber auch Insekten und Fische als Brutstätte in den Wurzeln. Und nebenbei sind sie große Kohlenstoffspeicher. Sie dienen dem Küstenschutz, betreiben Photosynthese, also produzieren Sauerstoff, den wir atmen, und filtern das Wasser.
Ja, Mangroven sind, das wisst ihr vielleicht auch, durch die Klimakrise, durch immerwährende stärkere Stürme bedroht, aber eben vor allem auch durch die Rodung. Und der NABU ist seit 2024 Mitglied der Global Mangrove Alliance, kurz GMA oder GMA. Und Ziel dieser Alliance oder dieser Allianz ist natürlich der Schutz und die Wiederherstellung von Mangrovenwäldern voranzutreiben.
Auch unsere Zugvögel brauchen die Mangroven zum Überwintern, zur Nahrungssuche. Und deshalb schaut doch mal vorbei bei nabu.de/mangroven. Schützt diesen einzigartigen Lebensraum und da könnt ihr auch spenden.
Noch eine News für alle, die Lust haben und vielleicht in der Nähe von Bremen wohnen. Am kommenden Sonntag, am 9.3. werde ich an der Neuen Weser eine Vogelexkursion machen. Die ist von 13 bis 15 Uhr. Und ab 16 Uhr gibt es eine Lesung von mir vom NABU Vogelbuch. Da wird es also darum gehen, was gibt es für Spannendes, Interessantes, Lustiges aus unserer Vogelwelt? Das ist im Bürgerhaus an den Weserterrassen. Schaut doch gerne mal beim NABU Bremen vorbei auf der Website. Das werden wir euch auch verlinken in den Shownotes. Da könnt ihr euch anmelden, also auch separat voneinander. Ihr könnt nur die Exkursion oder nur die Lesung oder beides, wie ihr möchtet. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Also kommt doch gerne vorbei und vielleicht bis Sonntag.
So, und zum Abschluss dieser Episode haben wir natürlich nochmal eine Vogelstimme für euch, eingepackt in den Rahmen des Vogel des Tages. Und wir hören erst einmal rein. Walte deines Amtes,
Fabian. Ich will nicht, dass es vorbei ist. Ich spiele es jetzt nicht ab. Doch, mache ich. Ich stelle mir dabei immer so eine langsam quietschende Fahrradkette vor.
Mhm. Wobei das nicht zu verwechseln ist.
Mit der eigentlichen Fahrradkette.
Mhm.
Die ist nämlich eher der Gierlitz. Aber ich finde bei der, wenn man so so ein ganz langsam Tritt.
Ja, ja. Mhm. Ne, Gesang ist jetzt auch ab Februar schon zu hören. Und ja, ich glaube, die Art ist relativ häufig, wird aber oft übersehen, weil sie ein bisschen unscheinbar ist, ein bisschen Graumaus daher huscht im Garten.
Du bist ja eigentlich total toll gezeichnet mit so einem schieferblauen Kopf und dann so schwarzbraunen Stricheln am Körper. Aber wie gesagt, sehr versteckt im Gebüsch. Mhm. Aber jetzt, Anfang März, auch eine super Zeit, wenn ihr diesen Gesang hört. Guckt mal auf so dichte Brombeergebüsche, geht in Parks oder auch Hecken reichen schon. Da sitzen sie nämlich ganz gerne oben drauf, die Männchen, und singen dieses Lied.
Und vielen OrnithologInnen ist die Art auch bekannt für ihr komplexes Fortpflanzungssystem. Also wenn ihr euch da mal belesen wollt, seien euch die diversen Seiten dazu empfohlen, weil das ist wirklich unheimlich faszinierend, wie die kleinen Vögelchen sich fortpflanzen.
Wissenschaftlich übrigens Prunella vulgaris ist es Prunella modularis, weil Prunella vulgaris ist nämlich die Pflanze, und zwar die kleine Prunelle. Und unsere Prunella modularis, es ist auch komisch, dass eine Pflanze und ein Vogel den gleichen Gattungsnamen haben.
Ja, das ist aber okay. Also okay, ne? Tiere dürfen nicht denselben Namen haben, aber Tiere. Zwischen Pflanzen und Tieren, ja, ist es okay. Aber es ist sehr verwirrend tatsächlich.
Es geht nicht um die Pflanze, sondern es geht um den Vogel, und zwar auch eine Prunelle, die Heckenbraunelle.
Und neben der Heckenbraunelle gibt es noch eine weitere Braunelle bei uns und in Europa, nämlich die Alpenbraunelle.
Auch ein sehr, sehr schöner Vogel. Auch ein total komplexes Fortpflanzungssystem. Also wirklich von jeder mit jedem Gruppen ganz, also es ist ganz, ganz komplex, wie das organisiert ist. Und wenn ihr mehr über den Vogel des Tages, über den Birthday Day erfahren wollt, dann schaut doch mal bei Social Media vorbei, bei dem NABU-Bundesverbands-Account, und wir hören noch mal rein in die schöne Heckenbraunelle.
Mhm. Ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, und wir hoffen, sie bereitet euch oder setzt euch in Vorfreude für den Frühling, der ja da bald vor der Tür steht. Und wiederholt immer wieder gerne die Stimmen. Also wir werden auch nicht müde, das zu tun, denn nur Übung macht den Meister und die Meisterin.
So ist es. Also bleibt dran bei Reingezwitschert. Bleibt Treuhörende. Motiviert eure Freundinnen und Freunde auch mal reinzuhören, wenn sie das gerne lernen möchten. Und wir freuen uns schon auf die nächste Episode. Martin, es war eine Freude mit dir wieder,
ja,
muss
wie
ich
immer.
Sagen.
Wie natürlich. Immer. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast, aktiviert das Glöckchen und empfehlt uns natürlich gerne weiter.
Schreibt uns eure Fragen, Kritik oder Wünsche an vogelpodcast@nabu.de. Und ich sag mal, Martin und ich wünschen euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, ihr hattet eine schöne Zeit. Und wir sagen tschüss, bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.